Herzlich willkommen zu Folge 120 im Aquarell-Mal-Podcast. In dieser Folge habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, und zwar Katharina Jäger von Pinselpoesie-Welten. Katharina ist eine vielseitige Künstlerin mit einer großen Leidenschaft für die Farbe Indigo. Ich konnte in dieser Folge daher zwei wunderschöne Dinge miteinander verknüpfen. Ich konnte mit Katharina über das Leben als Künstlerin, Frau und Mutter sprechen und gleichzeitig auch Indigo erörtern, was sich Heidrun als Unterstützerin auf Patreon gewünscht hatte. Auf Patreon kannst auch du diesen Podcast unterstützen, wenn er dir gefällt, und du kannst dir eine Farbe aussuchen, die ich dann bespreche. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Unterstützung von allen Menschen, die auf Patreon eine bezahlte Mitgliedschaft aufgenommen haben. Für den Preis von gerade mal einem Kaffee im Monat unterstützt ihr den Podcast und das Equipment, den Podcast-Host. Und ich bin dafür sehr dankbar. Zu dieser Folge. Was mir an Katharina besonders gefällt, ist, dass sie bedingungslos gefühlvoll an das Leben und die Kunst herangeht. In dieser Hinsicht ist Katharina für mich eine echte Inspiration und für dich hoffentlich auch. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Aquarellmal-Podcast, dem einzigen deutschsprachigen Podcast zu Aquarellfarben und der Aquarellmalerei. Mein Name ist Antje Lind und ich liebe die Natur über alles. In meinen Kursen und Aquarellen geht es deswegen immer um die Kombination von Naturliebe und Aquarelltechniken. In diesem Podcast gibt es einen Wechsel zwischen Folgen zu den Pigmenten in Aquarellfarben. Es gibt Folgen mit Podcast-Spaziergängen und ich lade ab und zu interessante Gäste zum Podcast ein. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor wir direkt ins Interview gehen, lass mich eingangs kurz ein paar Worte zu Indigo sagen. Katharina beschreibt die Farbe als dunkelblau im Übergang zu Violett. Und so habe ich das in der Literatur auch gefunden. Das ursprüngliche natürliche Pigment weist tatsächlich dieses Spektrum auf. Das synthetische Indigo, das wir heute benutzen, brilliert aber etwas weniger stark in den Violettbereich hinein. Das eigentliche Indigo-Pigment ist PB66. Es gibt aber verschiedene Formulierungen bei den unterschiedlichen Herstellern. Ich verlinke dir da mal die Übersichtsseite auf der Datenbank für Pigmente und Künstlerfarben. Dann kannst du mal schauen und siehst, dass bei den Farbherstellern die Farbrezepturen ganz verschieden sind und nicht immer ist PB66 enthalten. Das Indigo von Schminke zum Beispiel, das Katharina benutzt, besteht aus zwei Pigmenten. Das ist PB15, Thalocyaninblau, und PB66, also das synthetische Indigo. Das von Sennelier, nur mal im Vergleich, besteht dann aus drei Pigmenten. Das ist PB60 Indantrenblau, das ist das Blau, das auch in Delftblau enthalten ist. Auch wieder PB15 Thalocyaninblau und PBK7 Lampenschwarz. Ich benutze das Indigo von Lukas, wenn ich Indigo benutze. Du wirst in dieser Folge erfahren, dass ich es nur ganz wenig benutze. Und das besteht auch aus drei Pigmenten. Das ist eine ganz interessante Rezeptur. Da ist nämlich das erste Pigment PR176, ein rotes Pigment, und zwar Karminrot. Dann auch PB15, Thalocyaninblau, und PBK7, Lampenschwarz. Hallo, liebe Katharina.
Hallo, Antje. Ich freue mich, bei dir zu sein.
Oh, ich finde es so schön, dass du in den Podcast kommst. Ganz herzlichen Dank. Es ist eine große Ehre, dass du, Katharina von Pinselpoesie-Welten, auf Instagram jetzt, ne?
Auf Instagram Pinselpoesie Welten, aber der eigentliche Name ist Pinselpoesie.
Genau.
Pinselpoesie gab es nur schon, das war, als ich angefangen habe, vor 3-4 Jahren, aber glaube ich, Nagellackkunst.
Oh, okay.
Da musste ich mir einen anderen Instagram-Namen suchen.
Ja, ich finde das passt sehr gut.
Du bist ja, so wie ich dich kennengelernt habe, durch die Kreasphäre. Du bist nicht nur mit dem Pinsel sehr poetisch, sondern schreibst auch ganz tiefgründige Zeilen häufig zu deinen Beiträgen. Und deswegen fand ich von Anfang an die Bezeichnung deines Accounts immer sehr, sehr zutreffend. Und das mit den Welten hinten dran, finde ich, passt sogar noch besser, weil du tust da manchmal so kleine, feine Welten auf, die dann doch irgendwie ganz groß sind.
Oh,
Also.
danke schön. Ja, manchmal, man überlegt sich was und manchmal erschließt sich die Bedeutung oder die Tiefgründigkeit im Nachhinein. Mir ist das, als ich Pinselpoesie ursprünglich gegründet habe, da habe ich halt was gesucht, was das Malende und auch ein bisschen so das Nachdenkliche einfängt. Und da war ich noch gar nicht auf Instagram schreibend unterwegs, also noch gar nicht auf Instagram eigentlich. Und das Schreiben ist tatsächlich etwas, was ich sehr spontan mache. Und das sprudelt dann einfach aus mir raus. Und das hat sich so gezeigt, dass das irgendwie eine gute Kombination ist und für mich auch tatsächlich zusammengehört. Ich glaube, da die Sprache verstärkt das Gemalte und andersrum.
Magst du mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen, was du machst? Weil du hast gerade schon das Gemalte und die Sprache erwähnt und dann vielleicht, wie du da so hingekommen bist.
Ja, ich habe angefangen mit Aquarellen. Ich liebe auch nach wie vor Aquarellfarbe, nutze natürlich auch Papiere und Collagen, weil ich das einfach spannend finde, das so miteinander in den Kontext zu bringen. Aber so meine Anfänge waren wirklich die Aquarellmalerei und das auf einer ganz ungelernten, ausprobierenden Art und Weise.
Was
Also ich
schön.
habe einfach angefangen und ich fand die Farbe schön und ich habe angefangen, Stimmungen einzufangen in Aquarell, habe dann auch meine Pinselpoesie wichtig ziemlich schnell auf dem Papier gehabt, die wollten irgendwie da erscheinen. Und das sind ja so diese Wichtel für groß und klein irgendwie. Und die haben mich auch eine Zeit lang begleitet, sehr intensiv, sind auch immer noch präsent, aber ich merke, es geht noch mal in andere Richtungen. Ich werde ein bisschen, wie sagt man, rudimentärer. Also mein Bestreben ist gar nicht darin, jetzt eine Technik zu perfektionieren, sondern wieder was runterzubrechen. Also vom Gelernten abzurücken, mehr Richtung Symbolik zu gehen. Der Weißraum auf dem Papier, der hat mich schon immer gereizt. Und jetzt wird es halt teilweise noch ein bisschen mehr runtergebrochen. Das finde ich sehr spannend und natürlich das Art Journaling. Also Papiere zu bündeln und ein neues Buch, vielleicht sogar aus alten Büchern daraus zu machen, da wieder hinein zu schreiben, das macht mir große Freude und natürlich damit im Zusammenhang auch die Kurse, die ich anbiete. Ja, es hat sich einfach dann so entwickelt, tatsächlich, dass ich ja erst die Online-Kurse gegeben habe und das war ja dann auch zu der Zeit so, dass das vor 2, 3 Jahren so das einzig mögliche Mittel, um in Kontakt zu treten und mit Menschen zusammen was zu machen. Und jetzt genieße ich tatsächlich die echte Nähe und genieße es, Menschen zusammenzubringen, live was zu machen, halt regelmäßig Impulse reinzugeben und Menschen zu animieren, kreativ zu sein, aber auch über die Kreativität so in ihre Stimmung zu kommen und ihre Stimmung wahrzunehmen, Gefühle wahrzunehmen. Ja, das vielleicht erstmal so weit.
Und machst du das, wenn du so Live-Events veranstaltest, in deinen eigenen Räumlichkeiten oder woanders?
Im Moment noch woanders, weil ich ja tatsächlich noch keine eigenen Räumlichkeiten hatte bis jetzt vor 2 Wochen. Also ich hatte eine Wohnung, sicherlich, ne? Aber noch keinen Raum, wo ich Kursteilnehmer hätte jetzt hier zu mir nach Hause einladen können. Ich habe alles vom Küchentisch aus gemacht und finde das auch ganz schön. Ich erzähle das auch ganz gerne, weil ich finde, man braucht gar nicht so viel, um seine Träume anzugehen. Also es braucht dafür nicht das Atelier, es braucht nicht irgendwie eine große Halle, einen Raum. Man kann das so, wie man sich gerade in der Situation befindet, auch angehen. Und dann findet sich das. Dann merkt man, wo Bedürfnisse entstehen. Und so habe ich jetzt, ja, die alte Küche aufgegeben. Wir haben komplett umgebaut haben jetzt ein Wohn-, Koch-, Esszimmer und die ursprüngliche Küche wird mein Atelier. Und da freue ich mich natürlich, wenn dann demnächst auch, ja, genau, wenn dann demnächst auch hier ein Zimmer stattfinden kann, so in engeren Kreisen. Und ansonsten mache ich das jetzt auswärts.
Und in welcher Region bist du angesiedelt?
Sauerland.
Im Sauerland,
Im Sauerland.
okay. Also alle, die im Sauerland leben oder gerne Auto fahren.
Genau, die sind herzlich willkommen.
Genau.
Ja.
Hast du schon immer gern gemalt? Also bist du eine von denen, die als kleines Kind schon immer still in der Ecke gesessen und gemalt haben?
Tatsächlich ja, also ich habe viel gemalt. Ich habe auch in der Schule immer gerne Kunstunterricht gemacht. Also ich bin da nicht so geschädigt draus hervorgegangen. Viele haben ja da auch schon mal so einen Dämpfer bekommen. Also ich glaube, dass viel im Kunstunterricht auch kaputt gemacht werden kann, weil dann gesagt wird, du hast kein Talent oder man kriegt eine schlechte Note. Und irgendwie, ich finde, so zu Kindergartenzeiten sind fast alle Kinder kreativ
Ja.
in irgendeiner Form. Der eine nimmt lieber den Kugelschreiber, der andere Fingerfarbe, ganz egal. Und wenn ich jetzt erlebe, wie oft mir Menschen sagen, ah nee, malen kann ich gar nicht. Und eigentlich gibt es da ja nichts bei zu können. Also solange ich was greifen kann oder Farbe auf meine Finger auftragen kann, kann ich auch malen. Ne? Und ich habe das eigentlich immer schon gerne gemacht, wobei ich auch sehr gerne tatsächlich, das ist mir jetzt so rückblickend klar geworden, tatsächlich auch sehr viel geschrieben habe. Ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden. Ich habe auch irgendwo noch so eine
Was?
kleine, ja, tatsächlich. Jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Aha.
Auch tatsächlich noch so ein angefangenes Skript irgendwo rumfliegen, was aber, glaube ich, ja, das muss noch ein bisschen reifen. Mit noch Überarbeitung. Da fehlte mir noch die Lebenserfahrung. Vielleicht sollte ich es jetzt nochmal in Angriff nehmen. Also Ziele wäre jetzt auch nicht ein Roman oder so. Mir macht es einfach Freude, so Stimmungslagen wiederzugeben. Und ich rotze das tatsächlich auch ziemlich hin. Wie es so kommt, ne? Also.
Das finde ich aber auch eine ganz große, das ist eine ganz tolle Fähigkeit, die du besitzt, weil ich habe immer das Gefühl, dass das ganz unmittelbar ist bei dir. Also, dass du was wahrgenommen hast oder einen Gedanken gedacht hast, der irgendwas in dir bewegt hat, und dann schreibst du es so auf, wie es ist.
Das ist tatsächlich so, also ich sitze dann oder stehe oder ich habe irgendwie so ein Gefühl, einen Impuls oder ein Ärgernis. Also mir passieren ja auch ganz normale alltägliche Lebensgeschichten. Und dann denke ich, boah, es ist irgendwie, das geht in mir so in Vibration, das muss raus. Und dann mache ich Instagram offen und schreibe das. Also ich tippe das direkt in den Beitrag. Ich schreibe das dann jetzt nicht vor oder so, sondern ich schreibe das in dem Moment runter und dann schicke ich das weg. Und dann ist das für mich auch so. Die Momentaufnahme. Gibt es da für mich auch nicht so, oh, habe ich das jetzt gut oder richtig oder falsch formuliert oder so, dann ist das einfach so. In dem Moment war das dann so und dann ist das okay.
Das heißt, Instagram ist für dein Dasein als Kreative schon auch ein wichtiges Tool. Ist nicht nur,
Ja.
um bekannt zu werden und in Kontakt zu
Nee.
treten.
Ja, ich habe das tatsächlich gemerkt in meiner Auszeit nach Dänemark, wo ich dachte, naja, du lässt jetzt mal 3 Wochen alles stehen und liegen, aber Instagram ist tatsächlich so ein bisschen wie so ein Tagebuch führen. Also ich schreibe zwar auch so schon mal meine Morgenseiten und schreibe mir Not so Notizen auf oder Gedanken, aber tatsächlich nutze ich das total gerne und teile mich darüber mit. Und ich glaube, ich beschäftige mich gerade sehr viel so mit mir und meinem Innenleben. Ich glaube, ich mache das tatsächlich gerne, weil ich merke, dass das andere auch irgendwo abholt und ein Stück weit Halt gibt. Weil nicht nur ich habe die Themen, sondern andere haben die Themen auch und da haben sie ganz anders. Aber man kann sich ja dann, das ist wie eine große Schüssel mit verschiedenen Geschmacksrichtungen und man kann sich dann da rauspicken, was man gerade vielleicht braucht oder wo man sich vielleicht auch gerade abgeholt fühlt. Und tatsächlich habe ich ganz, ganz wundervolle Verbindungen jetzt über Instagram schon geschlossen, mit Frauen, die mir zurückmelden, dass es sie trägt und dass sie sich davon gestärkt fühlen und dass es ihnen Halt gibt. Und das, ja, ich fühle mich da ein Stück weit auch in der Verantwortung. So merkwürdig, wie sich das anhört, aber es ist mein kleiner Weg, irgendwo ein bisschen im Außen vielleicht Hände zu reichen. Ja.
Ja, ich glaube, dass du immer wieder zeigst, dass einfach authentisch sprechen und authentisch Dasein der ein ganz guter Weg ist. Ich wollte gerade sagen, der richtige Weg ist, aber es hört sich so normativ an, dass das auch einfach eine Möglichkeit ist, ne? Du kannst aus dem Moment heraus einfach sprechen, malen und es tun und das ja, ist immer ein positiver Beitrag.
Das ist einer meiner Werte, ist die Authentizität. Also ich habe für mich, als ich eine, ja, ich kann sagen, Lebenskrise hatte, für mich Werte festgelegt, die mir Kompass sind. Und ein Wert ist die Authentizität und der andere ist die Eigenmächtigkeit. Und immer wenn ich überlege, wie entscheide ich, dann weiß ich entscheide eigenmächtig und lass mich nicht, also ich lasse mich beraten, aber nicht beeinflussen. Sondern ich entscheide, weil ich finde immer, solange ich entscheide, bin ich nicht Opfer, sondern bin selber selbstverantwortlich. Wenn es dann der falsche Weg war, dann, okay, dann habe ich mir das so ausgesucht, ne? Aber das gibt mir eine ganz große Ruhe, weil ich dann weiß, ich entscheide für mich. Und das andere ist die Authentizität, die dieses anstrengend, weil ich dadurch sehr offen und klar kommunizieren will. Und das auch Fragezeichen aufwirft, auch in Lebenssituationen. Das beginnt ja mit einer absoluten Ehrlichkeit zu mir selber. Ich kann nicht authentisch sein, wenn ich nicht ehrlich zu mir selber bin. Ich muss ja wissen, wer bin ich, wie bin ich und bin ich so wirklich? Und das alles einmal so in Frage zu stellen. Und da bin ich jetzt eigentlich ziemlich durch. Und diese Authentizität, die lebe ich und ich fahre da sehr gut mit. Auch wenn das manchmal irrsinnig anstrengend ist, aber es hat sich so viel Gutes entwickelt dadurch und deshalb ist mir das auch so wichtig.
Wenn du sagst, es ist manchmal anstrengend, was genau meinst du damit?
Ja, man hat sich ja so eingerichtet, ne, in seinem Leben, in seinem Alltag und manches ist bequem, manches verspricht so eine Sicherheit. Es gibt diesen Begriff der Komfortzone und es gibt da auch so viele Beiträge dazu, geh aus deiner Komfortzone etc. Ich sag mal, solange ich mich da wohlfühle, kann ich da ja bleiben. Aber es gibt vielleicht Momente, wo man sich gar nicht so wohl fühlt, aber man irgendwie unsicher ist oder den Schritt nicht wagt, das in Frage zu stellen. Und ich habe Lebensbeziehungen zu Menschen in Frage gestellt. Eigentlich mal so, ich habe mein ganzes Leben von außen betrachtet und geguckt, so. Bin ich das? Möchte ich das? Ich habe mich früher lange nicht gesehen gefühlt und war immer so eine, ja, so das, die brave Tochter, ne? So immer aktiv, immer so perfekt, aber ich habe mich selber auch nicht gesehen. Und da jetzt nochmal hinzuschauen und zu gucken, wer bin ich denn eigentlich und was möchte ich und was möchte ich nicht mehr? Und dann wird irgendwann klar, was man nicht mehr möchte und dann muss man was verändern, wenn man das nicht mehr möchte. Und das kann anstrengend sein. Das kann Gespräche mit sich ziehen, die unbequem sind. Das kann Entscheidungen mit sich ziehen, die unbequem sind. Ja.
Ich habe immer den Eindruck, dass das für KünstlerInnen in generell eine Aufgabe ist, eine gesellschaftliche Verpflichtung vielleicht sogar, diesen kleinen Reiz oder diesen kleinen Stachel zu setzen. Nee, anders. Ich glaube, KünstlerInnen machen das automatisch, weil sie sich halt mit anderen Fragen beschäftigen müssen. Die gehen immer viel, viel stärker in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Wie kann ich mein Leben leben, das so anders ist als das, was 80% der Bevölkerung so machen? Und wenn du dann aber inmitten dieser 80% lebst und auch über deine Fragen sprichst und dich so anders verhältst, dann reizt du alle anderen Menschen so ein bisschen. Und dann merken die natürlich, die verstehen das, glaube ich, nie so richtig in Gänze, was da so anders ist. Aber sie fühlen sich, glaube ich, herausgefordert. Wie mir hat mal eine gesagt, zum Beispiel, als ich erzählt habe, ich mache das jetzt mit der Kunst. Boah, du bist so mutig, dass du mit Armut leben möchtest. Weißt du? Also, das ist irgendwie, ist das jetzt ein Kompliment oder ist das eine Watsche? Das ist so. Ja, die Leute können das irgendwie schwer einordnen, und wenn du dann fröhlich, selbstbewusst dich mit ganz anderen Themen beschäftigst und zu ganz anderen Antworten kommst, dann irritiert das die Leute ja, ne?
Ja, ich glaube, das ist auch, wo du Armut sagst, das ist, glaube ich, auch so eine Frage der Definition und auch in Schubladen denken. Und Schublade ist ja sowas, wo ich dann per se schon also ich versuche mich in eine Schublade zu stecken und dann nehme ich dir den Schrank auseinander. Ne? Das
Ich denke gerade an deine Blümchenkleider mit den Doc Martens. Also, weißt du,
also
wo es immer diese kreative Spannung
Ich
gibt.
brauche diesen Störer, diesen Bruch und diese Veränderung da irgendwie. Also ich lasse mich da nicht gerne festlegen. Und ich finde Reichtum, also als ich jetzt diese Auszeit in Dänemark hatte,
Oh,
da
kannst du kurz sagen, war das allein oder mit der
das
Familie?
war das erste Mal ganz alleine mit mir, ganz alleine. Und
Drei
das war
Wochen
auch
lang.
3 Wochen und das erste Mal überhaupt, dass ich so weit Auto gefahren bin. Das war für mich eine Riesenherausforderung, weil ich tatsächlich da Angst vor hatte. Ich bin auch noch nie, also ich habe noch nie alleine gewohnt. Ich bin noch nie alleine verreist, mit Freundinnen mal ein Wochenende, aber ansonsten war das einfach so, dass ich immer irgendwo in einer Verbindung war, immer mit Menschen zusammen. Und eine Zeit lang war es auch bei uns einfach nicht machbar, weil wir hatten jemanden zu pflegen, wir hatten selber jetzt niemanden für die Kinder. Also es war teilweise auch erstmal zu der Zeit nicht anders möglich. Und jetzt habe ich aber gemerkt, da ist dieses Bedürfnis und ich muss mal weg. Ich muss mal für mich sein. Und das war so großartig, weil ich gemerkt habe, wer ich habe natürlich vorher schon gemerkt, jetzt in dem Prozess, wer ich bin. Aber ich habe nochmal gemerkt, wie wenig ich eigentlich brauche, um glücklich zu sein. Ich war da so für mich alleine. Und weißt du, jetzt habe ich hier eine ganz tolle, schicke Küche. Die ist super schön. Ich freue mich darüber. Aber ich habe da an einer Küche gekocht. Ich hatte keine Spülmaschine. Das war eine ganz simple, normale, schlichte Küche. Ich habe mir ein Brot gekauft, das die Woche über gegessen. Ich musste mich nicht auf andere einstellen. Ich war nicht der See, in den jeder seine Stimmungen werfen kann. Ich habe das Gefühl, zu Hause ist man ja oft so ein Spiegelbild von den Gefühlen der anderen. Also ich bin auch sehr feinfühlig, und wenn dann da jemand nicht so gut drauf ist oder traurig ist oder euphorisch ist, ich habe das Gefühl, ich bin immer wie so eine Wasseroberfläche, die kleinste Erschütterung wahrnimmt. Und da war ich wirklich mal der ruhige See und ganz für mich und konnte in meine Tiefe schauen, um jetzt mal dieses Bild fortzusetzen. Also ich
Das ist ein
konnte
sehr
wirklich
schönes
mal.
Bild.
Ja, ich merke gerade auch, es trifft es einfach so. Ich konnte wirklich mal schauen, was ist denn tief in mir? Und ich habe mich da auf eine Art und Weise lieben gelernt, die mir auch so viel Kraft gibt. Und das war ganz spannend zu gucken. Ich habe da mehr geschrieben. Ich habe viel weniger Zeit für solche Alltagsdinge gebraucht. Ich habe ganz andere Kontakte geknüpft und das war großartig. Ja.
Ich fand es so inspirierend, um davon zu lesen. Ich habe dem so viel entnommen, als dass du allein weg bist und dass es dir gut tut. Ich wusste gar nicht, dass es 3 Wochen sind. Das sprengt irgendwie meine Vorstellungskraft. Mein
Ja.
Sohn ist noch so klein.
Ja.
Aber ich habe jetzt tatsächlich ein Wochenende allein auch gebucht. Und zwar an dem Wochenende, wo wir uns von der Kreasphäre ursprünglich treffen
Ja.
wollten.
Ja.
Da war schon alles vororganisiert, dass der Kleine untergebracht ist und so. Und jetzt habe ich ein Baumhaus für mich reserviert.
Oh, wie wundervoll. Ganz für dich alleine.
Ganz für mich allein. Ich
Oh.
werde nur warmes Wasser haben, wenn die Sonne scheint, weil es mit
Ja.
Solar aufgewärmt wird.
Ja, oh.
Da freue ich mich schon total
Weißt du,
drauf.
und das ist das, weißt du, auch dieses nicht alles verfügbar zu haben, das ist auch ein Geschenk. Also nicht auf alles zugreifen zu können, und das ist einfach schön. Also denk an mich, wenn du dann da in deinem Baumhaus sitzt und niemand wird, weißt du, man ist ja gerade als Mutter, finde ich, so in so einer permanenten Bereitschaft. Und
Ja.
das ist so absurd befreiend. Also manche können das auch nicht nachvollziehen, ne? Weil ich glaube, wenn man nicht so in einer Situation ist, kann man sich das nicht vorstellen. Was ist so absurd befreiend, wenn man mal weiß, jetzt kann nichts kommen. Jetzt bin nur ich einfach hier und ich kann hier sitzen.
Ja.
Und dann vielleicht noch ein bisschen kreativ werden und in die Farben eintauchen. Und Ja.
Ja,
Herrlich.
das werde ich auf jeden Fall machen. Ich werde jetzt mal hier so einen ganz kreischenden Themenwechsel machen. Also,
Ja, hast du gemerkt, wie ich das Wort Farben eingeworfen
ja, und dann habe ich gedacht, oh,
habe?
das erinnert mich an was. Ich habe mal den Gedanken gehabt, dass die Reduktion ja auch die Kreativität befördern kann. Das ist ja so ein Mittel, auch aus so einer Patsche rauszukommen. Mir fällt nichts ein, was mache ich nur? Es gibt so viele Möglichkeiten. Bei mir war es so mit der Beschränkung bei den Farben ganz lange, dass ich im Prinzip schon fand, wenn ich 12 Farben habe, habe ich viele und mehr brauche ich überhaupt nicht, weil die kenne ich da nicht gut. Und tatsächlich habe ich in allen meinen Kästen ungefähr 20 Farben und in keinen meiner Kästen ist Indigo enthalten. Und
Antje, Antje.
als ich dann mal eine Podcast-Folge über, ich glaube, Ultramarinblau habe ich mal eine gemacht und auch über Delftblau. Da habe ich immer auf Instagram gefragt, was ist euer liebstes Blau? Und da haben so viele Leute gesagt, es ist Indigo. Und du hast auch gesagt, es ist Indigo, dass ich angefangen habe, mich zu fragen, ob ich mit meiner Reduktion, mit dieser Masche quasi, ob ich da nicht an manchen Dingen vorbeilaufe, die wirklich eine richtig schöne Bereicherung wären. Also vielleicht ist das jetzt der richtige Punkt, wo du erzählst, wie es mit dir und Indigo so ist.
Ja, jetzt kann ich noch nicht mal sagen, dass ich so eine riesen Farbpalette benutze. Ich bin da tatsächlich
Auch
ganz
nicht.
ähnlich unterwegs wie du. Aber in meinem ersten Aquarellkasten, als ich jetzt vor 4 Jahren angefangen habe, da habe ich mir einen neuen Aquarellkasten geholt und da war Indigo drin. Und irgendwie bin ich sofort in Resonanz damit getreten. Ich bin auch sehr intuitiv. Ich mische mir die Farben. Ich bewundere dich immer, weil du so genau und präzise diese Farbnuancen kennst. Ich weiß noch, wo ich bei dir in einem Workshop war. Und du hast so schön auch dieses Gelb und jenes. Und ich dachte, oh Gott, die Weiß, die Nuancen, das ist der Gelbtöne. Also da hattest du mich wirklich schwer beeindruckt. Und ich bin
Oh.
so, ich klappe das auf und ich weiß tatsächlich, glaube ich, nur von Indigo, dass es Indigo ist. Ansonsten ist mir das auch ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen egal, aber es hat für mich nicht so eine Bedeutung, wie der Name der Farbe ist.
Ja.
Ich mische das auch untereinander. Ich male immer sehr nach Stimmung, nach Gefühl tatsächlich. Aber bei Indigo ist für mich so eine wahnsinnig tolle Farbe. Und ich bin noch nicht mal ein Mensch, der sagt, dass Blau die Lieblingsfarbe ist. Es gibt ja viele, die haben Blau als Lieblingsfarbe. Und ich verstehe auch, warum Blau als schön empfunden wird. Aber ich mag Blau tatsächlich ansonsten nicht so extremst. Also da gibt es Farben, die ich schöner finde. Aber Indigo ist ja wohl auf der Farbskala das letzte Blau vor Violett. Und ich finde, dass man das tatsächlich merken kann, weil Violett hat ja sowas, das ist so also ein bisschen irisierend. Ich finde, Violett hat was Vibrierendes. Violett hat auch was Störendes. Das ist wie Docs mit Blümchenkleid, ne? Also Violett ist, oh, Violett, das reizt die Leute auch. Violett, da sagen viele, nee, mag ich nicht, Violett, Und Blau ist aber die Lieblingsfarbe vieler. Und Indigo ist genau irgendwie dazwischen. Da ist das, was viele schön finden, trifft auf das, was viele ablehnen. Und das finde ich zum einen schon mal spannend. Und jetzt, wenn ich mir Indigo anschaue als Farbpigment, das durfte ich jetzt in Dänemark im Mittelalterzentrum machen. Da gab es verschiedene Farbpigmente in so kleinen Behältern und die wurden dann geöffnet und ich konnte reinschauen. Und wenn du jetzt ein Lapislazuli blau hast, ne? Blau leuchtet eigentlich nach außen, finde ich. Das strahlt nach außen. Aber ins Indigo, wenn ich in den Indigo-Behälter schaue, geht es nach innen. Für mich geht Indigo in die Tiefe. Das ist, als wenn man so irgendwo ganz in so eine tiefe, tiefe ins Universum guckt. Also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch, aber für mich ist Indigo so eine tiefe Farbe, die nach innen geht, obwohl die anderen Blautöne eher nach außen leuchten.
Ach,
Und ich glaube,
total schön.
das fasziniert mich, glaube ich. Und eine andere Sache ist, dass Indigo hat eine Dunkelheit. Und ich finde, das Leben ist auch nicht nur leicht. Ich finde ein Pink auch schön, aber ein Pink ist halt irgendwie immer fröhlich. Und ich mag das, also für mich jetzt gefühlt, ne? Und ich male gerne auch mit solchen fröhlichen Farben, aber wenn ich so in mein Gefühl gehe und möchte eine gewisse Ernsthaftigkeit und ja, so eine Achtsamkeit auch in die anderen Anteile in mir bringen, finde ich Indigo großartig, weil es nicht so wertend wie Schwarz ist. Schwarz hat auch immer so eine Härte dabei. Und gerade im Aquarell finde ich tatsächlich Schwarz nicht so schön, wenn das ja dann auch nie richtig schwarz ist. Also da nehme ich dann auch lieber ein Acryl, wenn ich wirklich mit rein schwarz male.
Ja, ich male eigentlich nie mit rein Schwarz. Der schwedische Porträtmaler Anders Zorn, das ist so ein Ölmaler, der hat mit häufig nur mit ganz wenigen Farben gemalt, mit Alizarin, Karmesin, Ockergelb und Elfenbeinschwarz. Dieses Elfenbeinschwarz ist das Schwarz mit dem Blaustich und mit Weiß als Ölmaler. Und wenn du das als Aquarellmalerin machst, brauchst du wirklich nur diese drei Farben, weil du ja das Blattweiß hast. Und da habe ich dann mal eine Zeit lang mit Elfenbeinschwarz gemalt. Und tatsächlich kann man aus diesem Blauschwarz mit so einem Ockergelb so eine Art Olivgrün mischen. Und das fand ich total spannend, mir mal so anzugucken. Es war aber so ungefähr das einzige Mal, dass ich bewusst nach einem Schwarz gegriffen habe, weil ich es eigentlich auch vermeide. Ich habe immer gelernt, dass Schwarz tot ist und keine farbliche Resonanz hat. Aber bei dem Schwarz, bei dem Elfenbeinschwarz, würde ich jetzt gerade sagen, nee, das ist eher so blauschwarz.
Dazu habe ich was Spannendes mal gemacht in der Zoom-Sause. Das ist so einmal im Monat mache ich ja so ein Treffen, ein kreatives Treffen, wo ich mir verschiedene Themen überlege. Und wir hatten eine Zoom-Sause, wo wir tatsächlich mit Tannenzweigen und Schwarz, also wirklich schwarzer Acrylfarbe, sind wir so in unsere Schwere reingegangen. Ich habe das so zum Jahreswechsel gemacht und dann sind wir mal bewusst so ein bisschen an den Rand unserer Emotionen gegangen und haben mal so ein bisschen in die Trauer, in die Richtung geschaut, wo was ist, was uns vielleicht auch wehtut. Also ein bisschen, wir sind so ein bisschen um unsere seelischen Wunden drumherum gewandert und haben dann diese Tannenzweige in Schwarz getaucht und haben dann so richtig große Bewegungen über ein großes weißes Blatt Papier gemacht. Und das, wo du gerade sagtest, Schwarz ist tot, so als tot, ja, damit assoziiert, fand ich so spannend. Wenn du diese schwarzen Linien hattest, diese unkontrollierten, was passiert? Auf einmal leuchtet das Weiß. Und das war wahnsinnig schön, weil wir das alle so erfahren haben. Wenn du mit Schwarz auf Weiß gehst und machst einfach so ein paar wilde Bewegungen, hast du diese schwarzen, krassen, dynamischen Linien, aber es ist trotzdem total leicht im Ausdruck hinter gewesen. Und das war so eine Erkenntnis wirklich, die wir danach hatten, dass wir so gesagt haben, ja, es braucht die Dunkelheit, um die Sterne leuchten zu sehen. Das hat da auch eine Teilnehmerin so formuliert und das fand ich so schön. Und deshalb ja, neige ich auch dazu, diesen dunklen Tönen ein bisschen Raum zu geben. Nur, dass ich halt einfach Indigo schöner finde noch.
Und ist Indigo für dich wirklich die Farbe, die du am ehesten benutzt, wenn du in die Tiefe gehen möchtest? Oder gibt es da andere Blautöne? Du hast jetzt gesagt, du benutzt die Farbnamen nicht so, aber benutzt du auch andere Blautöne?
Sprechen wir von Blautönen? Nee, tatsächlich. Blau ist natürlich so von der psychologischen Bedeutung, ist Blau ja immer was Ruhe gibt. Ne? Aber wenn ich in die Tiefe gehen möchte, nehme ich tatsächlich Indigo. Unbewusst auch schon eigentlich. Also schon bevor ich mir darüber Gedanken gemacht habe, habe ich Indigo ausgewählt, um in die Entspannung zu gehen oder um ja, solche ja, tieferen Gefühle auszudrücken. Und wenn es manchmal nur als Akzent ist, also wenn ich jetzt in einer fröhlichen Stimmung bin, finde ich, tut es dem Ganzen, dem Bild ganz gut, wenn da auch mal ein Hauch Indigo ist.
Ja.
So ein Indigo-Schatten, ne? Also so ein.
Ja. Das ist so wie eine Prise Salz in einem
Ja,
süßen Gericht. So.
Genau.
Welches Indigo benutzt du am liebsten bei Aquarellfarben?
Ich habe tatsächlich nur das von Schminke
Okay.
und ich habe auch noch kein anderes ausprobiert, einfach weil ich das so gerne habe. Das ist auch interessanterweise immer der Napf, der als erstes leer ist. Ich habe mir das jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal nachkaufen müssen. Die anderen, die habe ich noch, weil man variiert ja dann, ne, so in den Farben. Und ich habe mir auch schon mal von anderen Herstellern irgendwie Grüntöne gekauft oder so. Ich finde auch die Rottöne von Crema-Pigmente total gut, wenn wir jetzt schon so über Marken sprechen. Aber ich bin beim Blau echt bei Schminke geblieben.
Ah,
Und die
okay.
haben jetzt, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, die haben jetzt ja tatsächlich so Naturals, so eine Serie,
Ja,
und
ja.
die Naturpigmente haben. Und da ist Indigo Fera. Ich habe jetzt tatsächlich Indigo Fera geschenkt bekommen aus Naturpigmenten. Das muss ich mal
Also
ausprobieren.
nicht der synthetische Farbstoff sozusagen, sondern der aus der Indigo-Pflanzen,
Genau,
ja.
ja.
Indigofera tinctura aus der Pflanze aus Indien gewonnen. Das stimmt jetzt nicht so ganz. Der Pflanzenname ist Indigofera tincturia. Es gibt mehrere Arten in der Pflanzengattung Indigofera und sie gehören zu den Hülsenfrüchten, zu den Fabaceen und zeichnen sich durch formschönen Blattschmuck und ausdrucksstarke Blüten aus. Deswegen sind Indigofera tatsächlich bei Gärtnern auch bekannt. Sie tragen ihre schönen Blüten den ganzen Sommer über und dienen Bienen, Hummeln und Schmetterlingen als reichhaltige Nahrungsquelle. Das alles hat überhaupt nichts mit Blau zu tun mit dieser Pflanze. Die Blüten zum Beispiel strahlen in allen Varianten von Rottönen und sind zart rosa bis kräftig orange. Und die Blätter sind ganz normal grün, häufig auch gefiedert und bewegen sich dann so ganz seicht im Wind. Also eine sehr, sehr hübsche Pflanze. Kann auch in Mitteleuropa gut wachsen, liebt die Wärme und fühlt sich dann, wenn du die jetzt im Garten gern anbauen möchtest, im Kübel tatsächlich am wohlsten. Die Indigofera tinctoria, also die seit dem Altertum gebräuchliche Färberpflanze, stammt aus Indien und ist ein Halbstrauch dort oder auch eine ausdauernde krautige Pflanze, die bis über 1,5 Meter hoch wächst. Die Äste bzw. Stängel sind mehr oder weniger fein behaart und der Pflanzenfarbstoff, der ist in den Blättern enthalten und heißt Indikan. Der ist dort in einer Konzentration von 0,2 bis 0,8% enthalten, also gar nicht so viel und kann durch einen ganz interessanten Prozess rausgelöst werden. Indikan ist der farblose und wasserlösliche Abkömmling der Aminosäure Tryptophan und ist quasi der Vorläufer vom Indigo, das man in der Herstellung dann produziert. Und das, was du in Dänemark im Mittelaltermuseum gesehen hattest, war dann ja auch das natürliche Indigo, ne? Nicht das synthetisch hergestellte. Natürlich ist es nicht das synthetisch hergestellte Indigo gewesen, denn das wurde 1880 erstmals hergestellt. Seit 1865 hatte Adolf von Bayer daran gearbeitet und er erhielt 1905 den Nobelpreis für Chemie für seine Mühe.
Ich finde auch so spannend die Geschichte von Indigo, ne? Also auch welchen Wert es hatte. Und trotzdem ist Indigo ja eine Farbe, die nicht nur von den Reichen gerne genommen worden ist. Und ich finde ganz spannend, dass es natürlich ja auch, es gibt diese Blaumänner, ne, hier bei uns, diese Indigo-Arbeitskleidung. Und das ist zum Beispiel auch in Japan schon im 6. Jahrhundert als Arbeitskleidung benutzt worden, weil Indigo
Ah.
einfach so super Qualitäten hat wie ein UV-Schutz, es ist antiseptisch, es hält Parasiten ab, es ist halt schon so ein natürlicher Mottenschutz, ne? Sowohl die Samurai haben es getragen,
Habe ich auch gelesen.
eben weil es auch so gut unter einer Rüstung zu tragen ist, durch diese Eigenschaften, dass
Dass die Wunden
man nicht
schneller
drin schwitzt.
abheilen, habe ich
Genau.
gelesen.
Und man
Ja.
schwitzt wohl auch nicht so, ist so ein bisschen. Ja, es ist wohl wohltuend für die Haut. Einfach ein gutes Material. In der Herstellung glaube ich eher nicht, aber wenn man es als in der Kleidung im Material hatte, schon. Und dann finde ich das irgendwie bemerkenswert, dass sowohl die Arbeiter Indigo in ihrer Kleidung hatten, als auch die besser gestellten, die in einer anderen, ja, in einer anderen Wertstellung innerhalb der Gesellschaft waren. Ja.
Ja, hat so was Demokratisches, ja, so ein
Irgendwie
demokratisches
schon, ne?
Ethos.
Und der Himmel ist ja auch blau. Und daher ist auch, glaube ich, diese Vorliebe der Menschen für blau. Weil
Ja.
das ist was, was wir alle irgendwie sehen und auch als erstes wahrscheinlich in unserem Bewusstsein wahrnehmen, ne?
Die Farbe
Und
Blau. Ja, das ist interessant. Auch ich finde es spannend, was du sagst zu der Nutzung durch die verschiedenen Gesellschaftsschichten, dass das so gleichmäßig verteilt war, weil man ja von verschiedenen Farben weiß, dass sie wirklich konkret mit Adel assoziiert sind, so wie Purpur
genau.
oder naja, Gold, klar. Also Farben, wo die Gewinnung schwierig ist, wo die Rohstoffe einfach teuer sind. Und wenn man aber eine Färberpflanze hat, die man überall anbauen kann, dann sieht es von vornherein ja anders aus. Und bei uns kann man ja tatsächlich auch Indigo aus dem Färberwald
Ja.
gewinnen. Und den könnten du und ich im Prinzip im Garten anbauen.
Ja, stimmt. Und
Und dann.
trotzdem gehört es ja wohl mit nach Purpur zu den kostbarsten Farben, ne? Ich weiß nicht, ob das damals im Herstellungsprozess schwierig war.
Die traditionelle Verarbeitung der Pflanzen erfolgte direkt in Indien und die Betriebe, in denen das betrieben wurde, hießen Indigotherien. Das waren Betriebe, die nahe an den Pflanzungen gelegen waren und mit großen, auf unterschiedlicher Höhe in den Boden eingelassenen Becken ausgestattet waren. Der erste Schritt ist eine Fermentierung, und dazu schichtete man die frisch geschnittenen und gewässerten Pflanzenbündel dicht in das obere Becken und übergoss sie mit Wasser und anderen Substanzen, die dann die Fermentierung antreiben. Und zu diesen Substanzen gehört faulender Urin, Pottasche, Soda oder Löschkalk. Um die Pflanzen vollständig unter Wasser zu halten, beschwerte man sie mit Balken und Steinen. Bei der nachfolgenden anaeroben Fermentation wurde dann das Indikan aus der Pflanze enzymatisch in Glucose, also Traubenzucker, und das wasserlösliche gelbliche Indoxyl aufgespalten. Das dauert ungefähr 12 bis 15 Stunden. Dann tritt ein blauer Schaum an die Oberfläche und zeigt damit das Ende der Gärung an. Das indoxylhaltige Wasser wurde dann ins untere Becken abgelassen und mechanisch belüftet. Das geschah durch Arbeiter, die in der urinhaltigen Brühe stehend mit Bambusstöcken oder Holzlatten Luft unter die Flüssigkeit schlugen. Der so oder auch teilweise mit Schaufelrädern eingebrachte Luftsauerstoff oxidierte dann das gelbe Indoxyl zum wasserunlöslichen blauen Pigment Indigo, das ausflockte und sich auf dem Boden des Beckens absetzte. Die klare Flüssigkeit, die zurückblieb, wurde dann abgelassen. Und der Indigoschlamm wurde nochmal filtriert, nochmals gewaschen und zum Schutz vor Fäulnis und zur Intensivierung der Farbe in großen Kesseln mehrere Stunden mit Wasser gekocht und wiederum abfiltriert. Der zurückbleibende Indigobrei wurde ausgepresst, in Stücke geschnitten und ins Trockenhaus gebracht. Der getrocknete blau-violette Indigo wurde in Form von unregelmäßigen Würfeln oder Kuchen sehr, sehr teuer gehandelt.
Wie kommt man überhaupt auf die Idee, das auszuprobieren? Und auch die Frage, wäre ich bereit, es zu tun, um die Farbe zu kriegen?
Ja.
Ne? Also.
Ja, genau. Also auch wenn wir Krabbwurzel,
Ja.
Färberkrab, könnten wir
Ja.
ja auch anbauen. Müssen wir erst mal 2 Jahre warten,
Ja.
bis die Wurzeln groß genug sind, dass es sich lohnt. Ja, es ist schon mühsam, ne?
Ja.
Aber interessant.
Total. Ich habe noch sowas, ich habe wirklich so ein Fun-Fact, wo ich echt gestaunt habe, was Indigo angeht. Und ich weiß nicht, ob du das auch gelesen hast, aber ich fand es so, so spannend irgendwie. Man hat Mumien gefunden,
Oh.
die also vor 4.400 Jahren in ihre Bänder eingewickelt worden sind. Und diese Bänder waren Indigo gefärbt. Ist das
Nein.
cool? Ist, also
Das
ich find das ist so, da müssten wir jetzt eigentlich so einen kleinen Trommelwirbel.
Ich guck mal, ob ich einen Trommelwirbel finde.
Also ich finde das irgendwie so spannend und dann frage ich mich auch, hat das was Spirituelles zu bedeuten oder ist das einfach, weil die Bänder dadurch eine bessere Widerstandsfähigkeit jetzt vielleicht auch vor Insekten, Parasiten und vor dem Zerfall hatten? Oder hat der Mensch, der da bestattet worden ist, war das so jemand wie ich, der gesagt hat, Leute, wenn ich einmal mumifiziert werde, dann möchte ich meine Bänder bitte in Indigo Blau.
Und hier ist das Geld.
Hier ist
Hier
das
ist. Du,
also,
aber.
wenn ich Mumie werde, also sollte, Antje, sollte ich Mumie werden, dann möchte ich bitte Indigo gefärbte Bänder.
Ein Glück ist es in der Podcast-Folge. Es bleibt erhalten für die Nachwelt. Du, aber weißt du was, Katharina, was ich auch immer so schön finde, daran von den Herstellungsprozessen zu erfahren, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen in der Vergangenheit, auf die wir ja oft so ein bisschen hinabschauen, die wussten ja nicht viel, die, weißt du, das, the Dark Ages auf Englisch fürs Mittelalter zum
Ja.
Beispiel, das stimmt ja gar nicht. Also die, gerade was Heilmittel und auch Färberpflanzen und Naturfarben angeht, waren die Kulturen der Vergangenheit so fortschrittlich.
Ja.
Und ich habe das neulich erfahren, als wir bei Crema Pigmente waren, um an einem Tag zu lernen, wie man selbst Pigmente herstellt und Aquarellfarben macht. Da konnte der Workshopleiter gar nicht häufig genug betonen, dass all dieses Wissen, mit dem wir hier umgeben sind bei Crema Pigmente, ist schon zweimal in der Weltgeschichte verloren gegangen. Und zwar einmal nach dem bei der großen Völkerwanderung, also vor Hunderten von Jahren, und das zweite Mal nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Zuge der Kriege. Und es musste immer wieder von vorne angefangen werden und man musste immer wieder suchen, was können wir noch finden an den alten
Und
Informationen.
wie schnell sowas verloren ist, ne? Und tatsächlich, wenn man es jetzt mal so auf die Spitze treiben will, wir mit unserem neuesten Standard, mit der ganzen Technologie, dadurch wird das Wissen fast noch flüchtiger, ne? Also was die Aufbewahrung angeht. Ich kann ja jetzt noch, wenn ich alte Bücher habe, auf Jahrhunderte zurückgreifen. Aber wenn ich jetzt mein Handy nehme, wo ich mir was abspeichere oder Fotos mache oder was am Computer festhalte, das muss ich ja schon gezielt sichern und wie lange ist die Sicherung sicher? Also ich glaube, dass wir bei allem Fortschritt, den wir so unterm Strich haben, so als Einzelwesen schon jetzt immer wieder auch was verlieren. Ne? Ich glaube, ich bin manchmal so voller Respekt, wenn ich zurückblicke und mir vorstelle, was die Menschen, wie die ihr Leben bestritten haben und was die alles wussten, um zu überleben, wenn man uns heutzutage eine Woche Strom und Wasser, also wenn wir mal so in der Wildnis jetzt ausgesetzt würden, wir kämen ja schon an unsere Grenzen irgendwo.
Schnell.
Ganz schnell, ne? Und da sprechen wir noch nicht mal jetzt von so Luxus wie Pigment und malen dürfen und sich in Farben verlieren dürfen. Da geht es dann auf einmal so an die Grundexistenzen tatsächlich, ne? Und ja, deshalb ist es im Grunde ganz wichtig, sowas festzuhalten. Es ist krass, wie schnell das verloren ist, ne? Wie schnell Wissen weg sein kann und wie spannend aber auch, wie man das wieder hervorholen kann. Finde ich auch wieder faszinierend, wenn man sich dann mit dem Vergangenen beschäftigt und schaut, wie ist das denn gewesen und warum hat man das wohl gemacht und mit welchen Mitteln, ne?
Also ich muss jetzt gerade auch gleich ans Art Journaling denken, weil viele der Prozesse, die du am Anfang beschrieben hast, wo du auch mit anderen Frauen zusammen oder wie bei der Zoom-Sause, wo ihr um die schwierigen Erfahrungen herumgeschlichen seid, viele dieser Prozesse, die sind ja so wichtig und können aber auch flüchtig sein. Also vielleicht haben sie ihre Berechtigung nur in dem Moment. Das ist auch okay, aber wenn man sie im Art Journal festhält, dann kann es ja nochmal nachwirken oder jedes Mal wieder einen Impuls setzen, oder?
Ja, ich finde tatsächlich, dass ein Art Journal auch so eine Art Tagebuch sein kann. Aber ich sag dann in Kursen gerne, das ist für mich so ein emotionales Tagebuch. Ein Tagebuch, was durch Farben und Bilder lebt, dann muss es noch nicht mal die Sprache sein. Aber ich kann jetzt noch hergehen und in ein Art Journal blicken und weiß noch, wie ich diese Seite gestaltet habe. Dann kann das schon Jahre zurückliegen. Und ich weiß noch genau, wie ich da gesessen habe und wie ich mich gefühlt habe, ob es Winter war oder Sommer. Also diese Gefühlsebene ist im Art Journal noch drin. Genauso ja auch beim schriftlichen Tagebuch. Ich habe früher Tagebuch wirklich geführt, so als Teenager. Und da steht dann nur drin, heute habe ich Waffeln gebacken und irgendwie hart aber herzlich im Fernsehen geschaut, diese Serie, ne? Und dann weiß ich aber genau wieder, wie dieser Tag war. Also ich kann mich so erinnern, und sonst die Tage, wo ich jetzt nichts aufgeschrieben habe oder nichts gemalt habe, die gehen so verloren. Also sind dann ein Gesamtkonstrukt aus Jugend oder Kindheit oder Mama sein, ne? Aber die sind nicht mehr so präsent. Und deshalb liebe ich das auch sehr, das so ein bisschen die Zeit festzuhalten und so ein bisschen das sichtbar zu machen, auch im Nachhinein, was gewesen ist, ne?
Ich finde das auch ganz wichtig und ich finde es so schön, was du sagst. Das trifft mich gerade an dem Punkt, wo ich zwar jeden Tag was schreibe, in einem Buch, das hauptsächlich hier im Atelier liegt. Und gestern war mein Sohn ganz traurig, als ich ihn von der Schule abgeholt habe, weil etwas Schwieriges vorgefallen ist. Und er hat dann ganz doll geweint und wir mussten ziemlich lange da sitzen, bis wir losfahren konnten nach Hause. Und das hat mich auch total bewegt. Und dann ist mir auf einmal klar geworden, dass dieses Ereignis, es war schön und traurig zugleich, weil es so nah am Leben dran war, das wird seinen Weg nicht in das Tagebuch im Atelier finden, weil ich durch die räumliche Trennung hier im Atelier meistens nur die Dinge aufschreibe, die mit mir im Atelier zu tun haben.
Ah, okay.
Und wenn der Kleine dann später mal meine Tagebücher bekommt, dann ist er da nirgendwo drin. Das ist, also da wurde mir ganz gruselig zumute.
Bekomme ich gerade so eine Gänsehaut, wobei ich das total nachvollziehen kann, warum das so ist. Und ich finde es tatsächlich auch berechtigt, dass du als Frau für dich ein Buch hast, wo deine Parallelwelt als Frau, nicht nur als Mutter, auch sein darf und als Künstlerin, ne? Ich finde das auch ganz wichtig eigentlich. Also vielleicht tröstet dich das etwas. Ich finde es eigentlich ganz wichtig, dass du diesen Papierraum hast, wo nur deine Existenz sich findet. Ja, Punkt. Also ich verstehe das, ich verstehe, warum dich das traurig macht. Und natürlich der Gedanke, dass er sich dann nicht findet, aber weißt du, er hat ja in seiner Erinnerung die Mama, die da ist, die ihn jetzt gehalten hat, ne? Und ich glaube, das muss er gar nicht lesen. Das ist ja etwas, was ihn jetzt als Kind prägt und was eure Beziehung zueinander prägt. Und vielleicht schreibt er irgendwann mal in sein Tagebuch, ich erinnere mich an einen Nachmittag, an dem ich ganz traurig war und meine Kindheitswelt erschüttert war und da war meine Mama an meiner Seite. Ne? Und also ich finde es schon in Ordnung, dass du dein eigenes Buch hast. Ich finde, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, ich finde, wir schreiben so oft das Buch unserer Kinder. Und wir sind so präsent. Ne, jetzt kommen ja auch die Tränen. Wir sind so präsent einfach, was die Gefühle unserer Kinder angeht. Ich kann nicht fröhlich sein, wenn es meinem Kind schlecht geht. Und das prägt einen so. Und man ist immer, egal auch wie alt die Kinder werden, ist man so verbunden und fühlt sich so verantwortlich und will alles Schlechte von ihnen fernhalten. Und manchmal finde ich, tut es dann ganz gut, so einen Tagebuchraum zu haben. so diese, ich habe es bezeichnet jetzt so in Dänemark als die Alleinsamkeit. Bei Einsamkeit ist eigentlich auch was ganz Wichtiges und Schönes, dass man mal alleine all eins sein kann. Und ich finde, eigentlich sollte man so einen Raum haben, sei es jetzt in Form eines Buches und oder wirklich als physischen Raum. Und ich glaube, dein Kind wird wissen, was es an dir hat. Ne, warum nicht auch mal was über die Mutter lesen? Wovon hat meine Mutter geträumt? Wofür ist sie losgegangen? Was waren ihre Widerstände? Ja.
Ja, dieses Losgehen im Leben als Frau, das ist etwas, wo ich denke, wenn da eine Frau nicht weiß, wie sie es anstellen soll, dann würde ich sofort sagen, geh zu Katharina. Guck mal bei Katharina vorbei. Du hast, glaube ich, für jede Nuance, die du bei anderen wahrnimmst, du kannst es so gut aufnehmen und weiterfühlen und mit der anderen Person dann mitgehen, so dass es leichter ist, den nächsten Schritt zu tun, finde ich.
Ich mach das tatsächlich gerne, weil ich glaube, ich mich in der anderen Person auch immer selber wiederfinde. Also ich bin losgegangen, da war niemand hinter mir. Und ich weiß noch, ich bin als Jugendlicher, als Kind, es hieß immer, dass ich spinnig bin, wenn ich so Ideen hatte, was ich werden möchte oder machen möchte. Also ich habe definitiv von zu Hause keinen Rückenwind bekommen. Das war Tür zu und das gibt es nicht. Und ja, das war schon schwer. Und vor allem, wenn man dann jemand ist, der sehr harmoniebedürftig ist. Für mich gab es da keine Rebellion oder so. Und ich hole das jetzt ein Stück weit nach, weil ich mir das einfach wert bin. Und ich habe dadurch ein ganz, ganz großes Herz für Träumer. Also für Menschen, die sagen, irgendwie bin ich so nicht glücklich oder ich wünsche mir eigentlich dieses oder jenes. Also ich habe keinen, wo ich nicht so gut mit kann, sind Jammerer. Gibt es ja auch gesellschaftlich, die immer nur sagen, was alles Mist ist und warum was nicht geht und warum alles schlecht ist. Also da kann ich nicht so drauf, da ist meine Tür ziemlich schnell zu. Aber wenn jemand sagt, ach, eigentlich wollte ich mal gerne. Oder ich fühle, also wenn jemand so in die Gefühlsebene geht, ne, ich fühle mich irgendwo nicht gesehen oder ja, dann, oh, dann, da brennt mein Herz für, ne? Da ist mir auch dann, das hatten wir jetzt bei einem, ich biete das hin und wieder an, dass wir uns treffen, ja, mit ein paar Frauen und wir sprechen über Träume und solche Dinge. Und da sind natürlich auch Frauen mit dabei, die auch davon träumen, künstlerisch tätig zu sein. Und sie sagt mir auch, wie kommt es, dass du gar nicht so irgendwie Neid empfindest oder ja, man könnte ja auch sagen, nee, ich teile mein Wissen jetzt nicht und ich teile meine Euphorie nicht, weil ich ja selber weiterkommen will. Ne? Aber mir ist das einfach so ein Anliegen und ich sage dann echt, macht euer Ding, lauft, lauft, es ist egal wie erfolgreich ihr seid, egal ob ihr mich weit überholt, ich bin ja glücklich. Also ich habe alles, was ich brauche. Und wenn ich anstiften kann und Anschwung geben kann und ja, macht da auf einmal was draus und vielleicht kriege ich in 30 Jahren eine Postkarte, da steht drauf, du hast mir den Impuls gegeben. Wow, also was soll ich mir Größeres wünschen?
Das
Das ist
stimmt.
so, ja, das bereichert mein Leben einfach, das ein bisschen weitergeben zu können. Und ich heile mich selber damit ein Stück weit, andere Leute mitzunehmen und mir Wunden anzuschauen. Ich kann tatsächlich, obwohl ich ja jetzt nicht therapeutisch arbeite, ich kann ganz gut mich zu jemandem setzen und so seelische Wunden anschauen. Ich kann das ganz gut aushalten und mittragen. Und dann ist manchmal ja der Weg weiter gar nicht so schwer. Ja.
Das bringt mich jetzt zu etwas, du brauchst ja selbst auch eine starke Basis, um diese Arbeit tun zu können. Also du kannst ja nur geben, wenn dein Napf selbst voll ist.
Ja.
Und meine Vermutung wäre, dass sowas wie Morgenseiten schreiben für dich das schon mal dazugehört, um die Basis zu legen. Magst du mal erzählen, wie so deine tägliche kreative Praxis aussieht? Also was du im Tagesverlauf so für dich und für andere tust?
Ja, also ich habe mir das in Dänemark angefangen, die Morgenseiten. Das ist inspiriert von der Julia Cameron, wie heißt das Buch? Der Weg des Künstlers. Da habe ich angefangen und ich dachte erst noch so, oh, jetzt jeden Morgen hier 3, 4 Seiten schreiben, nur um den Kopf leer zu kriegen. Was für eine Zeitverschwendung. Also habe ich echt gedacht, weil ich dann lieber kreativer irgendwie was bewusst machen wollte und nicht meinen Kopf leeren. Aber ich muss sagen, ich habe das halt so eine Bereicherung empfunden und habe dann noch mal mehr gemerkt, was auch für mich die Worte bedeuten. Das ist schon mal ganz spannend. Das mache ich tatsächlich sehr gerne. Was ich super gerne mache, ist Collage. Also nicht unbedingt das, was so meine eigentliche Arbeit ist, ja dann eher das Malen mit Aquarell. Wenn ich Aufträge habe, ist das was ich mit dem Pinsel tue. Und was ich total gerne mache, um mich so ein bisschen, ja, um mit mir so in Verbindung zu treten und mir so eine Auszeit und auch so einen Überraschungsmoment zu gönnen, ist tatsächlich Collage. Das habe ich in Dänemark so viel gemacht und habe ich vorher schon sehr gerne gemacht. Das hat dann einfach nur den Zweck, dass ich für mich diese Papiere reiße und anordne. Und dann suche ich auf den Zetteln, auf den Papierschnipseln Verbindungen. Das ist auch ganz spannend. Das habe ich gemerkt, dass ich immer Verbindungen suche, wo Linien aufhören und andere Linien anfangen. Und da kann ich mich drin verlieren, so. Das ist so wie Puzzleteile setzen. Das tut mir sehr gut. Dann ist es sicherlich auch, dass ich durch meine Phoebe, durch meinen Hund regelmäßig rausgehe. Das hilft auch, um so ein bisschen sich zu erden. Und tatsächlich jetzt diesen Raum hier zu haben, diesen Rückzugsort, das ist jetzt noch sehr frisch, aber ich bin schon jetzt irrsinnig dankbar. Und das war wirklich ein Grundbedürfnis, einen Raum für mich zu haben. Sowohl jetzt physisch als auch im übertragenen Sinne ist das, glaube ich, ganz wichtig, um Energien bei sich zu behalten, dass man einfach nochmal zur Ruhe kommen kann und ein bisschen auftanken kann. Ich lese auch sehr gerne, auch viel. Also das ist so das, was ich mache. Und ich bin tatsächlich ein irrsinniger Genussmensch. Also ich genieße wirklich, was es zu genießen gibt. So jetzt nicht im Sinne von Völlerei, aber ich kann wirklich gut genießen. Also ich kann ein Stück Kuchen zelebrieren, ich kann einen Kaffee genießen. Ich kann wirklich so Momente haben, wo ich sehr einfach im Genuss bin. Und dann tanke ich auch auf. Ja.
Ach, schön. Und wo du jetzt gerade deine Arbeit erwähnt hast, weil das ist ja ein bisschen eine Unterscheidung, ne? Was machst du für dich? Und dann gehst du ja los und bietest Dinge an. Was bietest du eigentlich gerade an?
Also ich mache viele Art Journal. Ich habe einen Etsy-Shop, aber tatsächlich ist es inzwischen so, dass ich die bei Instagram meistens dann poste und dann sind die auch schon weg. Und dadurch ist mein Etsy-Shop gerade ein bisschen am Einschlafen. Ich habe Postkarten dort viel gehabt, mache auch so Auftragspostkarten, natürlich ein Aquarell. Was ich auch eine Zeit lang oder auch immer mal wieder mache, ist so Logos, ne, für Kreative, die jetzt irgendwie für ihre eigene Selbstständigkeit wieder irgendwie ein Logo haben möchten. Aber das meiste, was ich so physisch verkaufe an Gegenständlichen, sind tatsächlich Art Journal. Art Journal und ja, ich bin jetzt dabei, auch ein bisschen Richtung Bild zu gehen, auf Leinwand zu malen. Also irgendwie kommt da was. Also ich ziehe da jetzt auch nicht so ungeduldig dran. Ich fühle, da kommt irgendwie nochmal eine andere Ebene. Das ist ja immer auch so ein Entwicklungsprozess, ne? Dass man vielleicht mit dem Raum, wo man jetzt ein bisschen mehr Platz hat, wenig Raum, Postkarten, jetzt mehr Raum, Bild.
Ja, und es kann auch der Faktor Zeit kann da auch eine Rolle spielen, weil ich habe das Atelier schon ziemlich lange und male ja eher klein. Und ich habe das meiner Freundin gegenüber erwähnt und sie hat so ganz nonchalant gesagt, Naja, das ist ja auch gerade das, was du in deiner Lebenssituation erübrigen kannst. Du hast
Genau.
halt nicht so viel
Ja.
Zeit.
Ja, vor allem man hat ja so viele andere Dinge noch, ne? Also gerade das weißt du auch, dass man ist ja nicht nur dabei, die Bilder zu machen, man hat die Kurse, dann
Welche
online.
Kurse hast du denn?
Ich mache jetzt ja diese Zoom-Sausen, dann Events, die jetzt so unter der Rubrik Frauenzimmer laufen, weil das eigentlich auch immer Frauen sind. Dann habe ich die Online-Videos, die Online-Kurse. Da habe ich einmal Glück ist König, was mein erster Kurs war. Der schönere Kurs finde ich tatsächlich, wenn ich das jetzt mal rückblickend so werte, weil der tatsächlich auch so ist, wie ich jetzt immer mehr werde. Der ist einfacher, ist der zweite Kurs. Das ist die japanische Malerei, also diese japanischen Muster. Den Kurs habe ich so als Entspannungskurs angelegt. Glück ist König ist eigentlich auch ein phänomenaler Kurs, weil der so vielfältig ist. Da wollte ich halt unheimlich viel mitgeben. Also ich bin immer so, wenn ich einen Kurs gebe, ich habe immer das Gefühl, jetzt packe ich den Leuten aber so einen richtig vollen Picknickkorb und dann kommt noch was und dann stecke ich seitlich noch eine Flasche Wein und noch einen Kuchen oben drauf und einen Blumenstrauß und das habe ich bei Glück ist König, der ist auch, ich glaube, über drei Videostunden. Und da machen wir viel dann mit Modellage noch, mit Modelliermasse. Und das ist so eine ganze Theaterkulisse, also eine ganze Geschichte geworden. Und der zweite Kurs, da habe ich aus dem eigenen Bedürfnis, ich wollte was machen, was mich selber runterbringt. Der ist kürzer, der ist ein bisschen, hat wenig Material. Was ich schätze, wenn ich irgendwo was mache und muss mich da so eindecken, finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend. Das ist so ein reduzierter Kurs, was Material und auch was die Aufregung angeht. Mir geht das auch so, wenn ich einen Kurs mache, dass ich da so on fire bin. Also ich kann mich so selber, wenn ich mache unheimlich viele Kurse als Teilnehmerin und ich brenne dann dermaßen, dass ich manchmal so wirklich so mit rotem Gesicht da sitze. Und ich wollte jetzt mal was machen, wo man ein bisschen runterfährt.
Das ist dir
Also
sehr gut gelungen.
wo man wirklich nicht so denkt, oh, kann ich das jetzt nachmachen? Wie soll das dann aussehen? Sondern da ist eine Kombination zwischen Atemtechnik, zwischen verschiedenen Begriffen, die sich wiederholen, die ich so wie ein Mantra während des Malens spreche. Und auch da Indigo. Jetzt schließt sich der.
Ja,
Also da habe ich
ganz
tatsächlich
viel Indigo.
Indigo gewählt, eine Blau-Alternative, falls man Indigo jetzt nicht hat, aber Indigo, eigentlich ist dieser Kurs eine kleine Hommage auch an Indigo und an diese japanische Ästhetik, die ja auch oft aus dem Reduzierten, aus dem Weglassen besteht, ne? Und aus dieser bewussten Stimmung, aus diesem mit sich in Resonanz treten. Und der Kurs ist einfach, der ist, glaube ich, vor 2 Jahren rausgekommen und der wird nach wie vor gebucht. Und
Na klar.
freut mich, weil das nicht so manchmal ist es ja so ein Modeprodukt, ne, dass man dann gerade etwas ausprobiert. Ja, und ich plane jetzt auch tatsächlich noch was in dieser Richtung, wo es so um Symbolik geht und ja, auch vereinfachte Form mit großer Aussagekraft und
Ach,
auch
schön.
ein bisschen mitnehmen, dass man so seine eigenen Symbole findet. Weil ich finde, es ist eine Sache, etwas mitzumachen und nachzumachen. Das ist ja oft so, wenn ich einen Kurs mache, ist es das Nachmachen, bringt mir Techniken näher und ich kann mich ausprobieren und es ist sicherlich auch sinnvoll, um was zu lernen. Aber ich möchte irgendwie noch mal mehr schauen, was ist denn in uns schon drin? Gibt es da Symbole, Farben, Muster, die mit uns schon in Resonanz treten? Also ich habe zum Beispiel die Spirale, die für mich
Wollte
ganz.
ich gerade sagen?
Ja, echt?
Ja.
Ja, das ist für mich ganz am besten dann noch in Indigo, dann ist das so mein Zeichen, ne? Also die Spirale ist für mich total intensiv. Da findet sich für mich der Wald, das Meer, das ganze Leben, das Einatmen, das Ausatmen. Also in der Spirale habe ich eine ganz tiefe Resonanz und ein anderes Symbol ist das Unendlichzeichen. Und ich finde das spannend, sowas für sich zu entdecken. Und dadurch bekommt man selber einen anderen Blick in die eigene Tiefe und kann es aber auch in die Dinge, die man kreativ herstellt, mit einflechten lassen. Und dann hat man wie einen Fingerabdruck nochmal. Und sowas finde ich ganz spannend, wenn man dann, ja, wenn ich jetzt irgendwo nochmal eine Spirale reinmale oder reinritze oder auch nur ein Stück der Spirale wieder in das Art Journal gebe, dann ist die Energie der Spirale für mich da drin. Und da würde ich gerne als nächstes einen Kurs zu machen, weil ich glaube, dass das spannend so sein kann auf so einer Entdeckungsreise zu einem selber.
Ja.
Ja,
Hast du
das
da
bedeutet.
einen Zeithorizont für?
Ja, ich wollte eigentlich jetzt im September schon mit dem Film anfangen, aber irgendwie kam immer dieses und jenes dazwischen und die Renovierung jetzt des Ateliers, die hat sich jetzt auch noch ein bisschen verzögert, aber das plane ich jetzt so als nächstes, weil mich das, ja, es beschäftigt mich. Also der Kurs selber, ich habe da in Dänemark tatsächlich angefangen dran zu arbeiten, ohne dass ich arbeiten wollte, aber das war so etwas, was aus mir gekommen ist, ne? Wo ich gemerkt habe, oh, das hat so eine Tiefe und ja, da sind Steine, Fundstücke vom Strand, Inspirationsgeber gewesen und haben dann nochmal so ein bisschen den Blick geschärft auf das, was ich gerne machen möchte. Und
Nice.
ja.
Das hört sich ganz toll an. Und ich glaube, dass wir so einen Kurs auch brauchen. Also ich glaube, dass es mir immer mehr Angebote geben darf, die uns sanft in die Tiefe führen und uns dabei helfen, die innere Landkarte zu zeichnen. Denn das Leben, wie es einfach so ist, mit all den Anforderungen, die an uns gestellt werden, die führen uns nicht unbedingt in die Tiefe. Und man kann ja schon taub für alles Mögliche, sein und einfach so trotzdem gut durchs Leben kommen. Und dann, ich glaube, dann verschenkt man aber ganz viel. Also es ist möglich, mehr auszukosten.
Ja, und ich glaube auch, man nutzt, oder mir ging es so, Mann ist jetzt falsch gesprochen.
Ja, ich habe mich auch gerade an dem Mann gestört bei mir.
Ich hab gedacht, oft war die Kreativität auch so ein Ausfluchtspunkt, eine Ablenkung, was so einen irgendwie in eine andere Welt bringt und so einen so ein bisschen wegnimmt aus der Realität. Also so, ich kann mich dann auch so begeistern und da so abtauchen und bin ich komplett raus. Und das ist auch super schön. Ich finde das auch schön, dann sowas Neues zu lernen. Ich finde aber, das merke ich jetzt auch über meine Ausbildung, ich lasse mich noch zur Malbegleiterin ausbilden und da merke ich immer mehr, wie stark die Kreativität aber auch genutzt werden kann, um mehr ins Bewusstsein zu kommen. Und Selbstbewusstsein. Und ich sage, meine jetzt mit Selbstbewusstsein gar nicht jetzt so, dass man da so auf einmal so rotzfrech und so selbstsicher auftreten muss, sondern dass man sich seiner selbst mehr bewusst wird. Und ich glaube, das schadet nicht und kann tatsächlich auch ganz viel helfen. Und wenn man kann ja super gut beides machen, ne? Man kann ja Kurse machen, die einen ein bisschen vortragen, so ein bisschen ablenken. Aber ich glaube, es tut auch mal der Seele ganz gut, wenn sie ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Und da mal so ein bisschen, weil ich glaube, viel Unruhe und viele Sehnsüchte entstehen dadurch, dass wir uns selber nicht anschauen. Und ganz viele haben das Bedürfnis, gesehen zu werden und verstellen sich aber nach außen. Und ich sage dann gerne so, wenn ich gesehen werden möchte, dann muss ich auch sichtbar sein und auch mich selber anschauen und verhüllen. Und dieses Enthüllen, finde ich, also mal so diese ganzen Schalen ablegen, diese ganzen ablenkenden oder verhüllenden Elemente kann man super gut mit der Kreativität.
Ja, das hast du wirklich sehr schön gesagt. Ich musste jetzt zwar gerade auch an die Wunder wunderbaren Fotos von dir denken, wo du teils enthüllt bist. Aber gleichzeitig hast du einfach sehr schöne Worte dafür benutzt. Ja, ich kann es überhaupt nicht fassen, dass wir über das Interesse für die Farbe Indigo auf so wunderbare Gesprächsthemen gekommen sind.
Ja, Indigo
Aber
schafft Tiefe, glaube ich, ne? Also.
ja, genau. Also wo wir uns mal gesehen haben, wir haben uns ja einmal tatsächlich schon gesehen, haben wir aber auch wirklich bedeutsame Gespräche geführt. Und
Ja.
ich vermute mal, dass das einfach immer so ist bei dir. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ich bin tatsächlich keine Smalltalkerin.
Ja.
Also, wenn man mich auf der Straße fragt, wie geht es dir, dann kriegt man eine ehrliche Antwort. Und das hat den schönen Nebeneffekt, dass man da manchmal auch weinend auf der Straße steht mit jemandem, dem man noch gar nicht so oft begegnet ist. Und ja, ich bin immer dankbar, wenn Menschen sich dann auch offen zeigen. Und das hat bei uns auch sofort, als wir uns gesehen haben, war das auch so eine Offenheit direkt, eine Vertrautheit, die da war. Und habe ich mich auch irrsinnig gefreut, als du gesagt hast, ich mache einen Podcast über Indigo und musste an dich denken.
Ja, schon immer vorreserviert gewesen. Und ich denke immer an dich, wenn ich mein Indigo-Fleckchen angucke, das auf meiner einen Palette ist, weil ich diese Farbe, also das ist jetzt ein Schritt auf meiner Reise mit dem Indigo, ne? Aber ich kenne diese Farbe noch nicht gut. Ich benutze sie anders. Selten eigentlich, ich benutze sie selten. Aber ich finde es, ich bin auch häufig, glaube ich, nicht bereit für so eine emotionale Öffnung, wie du sie demonstriert hast, allein im Gespräch jetzt, wenn ich mit den Farben im Umgang bin. Also da hat ja jede Künstlerin hat ihren eigenen Zugang, ne? Und um in die Emotionen beim Malen zu kommen, brauche ich etwas im Vorfeld. Das kommt nicht von allein. Und ich meditiere dafür und versuche in die Stille zu kommen. Aber wenn ich es vergesse, kann ich auch ein bisschen emotionsloser im Atelier malen. Der Unterschied ist dann, wenn ich draußen male. Wenn ich
Ja.
draußen male, bin ich sofort affiziert von dem, was vor mir ist. Und dann möchte ich auch kurz innehalten und herausfinden, was ich da gerade fühle. Und ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich da am meisten lebe als Künstlerin, wenn ich direkt vor dem bin.
Das
Ja.
macht sich, finde ich, auch, wenn man jetzt deine Galerie anschaut, ne? Sei es jetzt dein Hintergrund, was ich jetzt so sehen kann, aber auch Instagram, diese Naturaufnahmen, die du mit dem Pinsel schaffst, das ist ja etwas, was dich auch so ausmacht, ne? Also du hast ja dieses Naturstaunen in dir, nenne ich jetzt mal so. Also ich finde, du gehst halt mit einem staunenden Auge durch die Natur und fasst das so schön auf dem Papier mit so einer Leichtigkeit dann auch wieder zusammen, was du siehst. Und das ist ja auch eine große Stärke von dir. Und ich glaube, da hat jeder so ein Ventil seiner Kreativität, ne? Und bei dir ist das, ich glaube, ich würde mich auch wundern, wenn du jetzt nicht mehr Natur malen würdest. Ne? Das
Ja, du.
würde, also Antje ist für mich total verbunden mit Natur und das ist einfach so. Also ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn du jetzt, mir fällt noch nicht mal ein Beispiel ein, was du stattdessen machen könntest, weil du für mich einfach mit Natur verbunden bist und da ja auch sehr viel drüber weißt. Du bist
Ich habe
da
ich.
auch forschender als ich. Also du bist so jemand, der mehr das Begreifen sucht, glaube ich. Also
Ja,
du
ich brauche
beschreibst
immer
dann,
beides.
genau, du beschreibst, was du siehst, du hältst das anders fest. Bei mir ist das so, ich sehe etwas und dann habe ich das Gefühl, dann interessiert mich schon gar nicht mehr so sehr, was ist das, was ich sehe, sondern dann bin ich schon mehr so, welches Gefühl löst das jetzt aus, ne? Und ich finde, dass es beides spannend ist und ja, irgendwo jeder auch da wieder so einen Fingerabdruck hat, ne? Und
Ja,
auch
auf jeden Fall.
natürlich unterschiedliche Menschen abholt. Also nicht jeder wird mit meiner Art und Weise was anfangen können. Das ist
Oder
einfach
mit
so.
meiner.
Das ist so, und dafür müssen wir so vielfältig sein, um genug, ja, um das Buffet, das kreative Buffet ausreichend und ausgeglichen genug zu halten. Stell dir mal vor, es wird nur noch eine Richtung geben, wie langweilig, ne? Und ja, ich glaube, dass das wichtig ist, so diese Vielfältigkeit darin zu haben.
Also wir können jetzt an der Stelle auch gleich nochmal eine Lanze für die Kreasphäre brechen, wo wir ja wirklich total viele verschiedene Künstlerinnen sind, die alle nicht im Wettbewerb miteinander stehen, selbst wenn wir dasselbe Medium benutzen. Und man könnte jetzt denken, Mensch, die bestellen doch alle denselben Acker. Das stimmt ja gar nicht. Und selbst wenn, unser Acker ist ja sowas von fruchtbar, dass jede ihre eigene Ernte einfährt und alle anderen haben dann auch noch was davon.
Ja, natürlich.
Und da bin ich total dankbar für.
Ja, das sehe ich genauso. Ja.
Ich freue mich, dass du sagst, Antje assoziiert mal mit Natur, Katharina assoziiert mal mit Indigo oder ich zumindest assoziiere dich ganz stark mit Indigo. Und ich würde mich ganz sehr freuen, wenn Zuhörerinnen, die dich noch nicht gut kennen, auf deine Seite gehen und sich ein bisschen vertrauter machen. Wo kann man dich denn am ehesten und am leichtesten kennenlernen online?
Auf Instagram ist es über Pinselpoesiewelten. Da ist auch meine Homepage verlinkt. Ich habe auch ein Kontaktformular auf der Homepage. Wenn man Fragen hat oder Informationen zu aktuell anstehenden Kursen hat, manches weiß ich tatsächlich noch nicht. Manches sind Ideen, die ich fürs nächste Jahr vorhabe. Also da ruhig einfach mal mich anschreiben, wenn man eine Frage hat. Und ja, ansonsten kommt ihr über Instagram eigentlich direkt ja, zu allen anderen Informationen.
Vielen Dank, Katharina.
Ich danke dir für die Einladung. Es war mir wie immer ein Fest. Liebe Grüße an die Zuhörer.
Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Unterstützt den Podcast gerne auf Patreon oder schließ dich den Unterstützern in der kostenlosen Tranche an. Dann kriegst du immer mehr Informationen. Du kannst auch gerne meinen Newsletter abonnieren, da erfährst du sowieso immer alles, was so passiert. Unter antjegillind.com findest du den. Und jetzt möchte ich noch gern die tolle Rezension vorlesen und mich dafür bedanken, die ich vor einiger Zeit bekommen habe. Und zwar hat Zwiebe geschrieben: Ich liebe diesen Podcast. Sie nimmt unter anderem jede Farbe auseinander und erklärt begeisternd und liebevoll. Hätte nie gedacht, dass ein Aquarellmal-Podcast funktioniert. Antje zeigt, es geht. Smiley. Vielen, vielen Dank. Wenn du auch gerne Rezension hinterlassen möchtest, eine gute, ansonsten mach's bitte nicht. Würde ich mich total freuen. Je mehr Rezension ein Podcast hat, desto häufiger wird er anderen Leuten zum Hören angeboten. Und dann können alle Leute mehr über Indigo und Katharina und Aquarellfarben erfahren. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Tschüss.